Herzlich willkommen bei 9to Geil, deinem Podcast rund um People, Passion und Potential. 9to Geil bietet dir inspirierende Einblicke und praktische Ansätze zur Transformation der Arbeitswelt sowie der Suche nach sinnstiftenden Karrierewegen. Dabei stehen die drei Kernwerte, der Mensch im Mittelpunkt, Leidenschaft als Treiber und Potenzialentfaltung immer im Fokus. Ich freue mich, wenn du uns auf diesem spannenden Weg begleitest, während wir gemeinsam die Welt der Arbeit neu gestalten und dir helfen, deine Potenziale zu entfesseln. Schön, dass du da bist! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 9to Geil, die heute ganz unter dem Motto Teamentwicklung steht. In der heutigen Folge darf ich nicht mit einem Experten, sondern gleich mit zwei echten Teamentwicklungsexperten sprechen. Ich spreche mit Markus Trobojewicz und Holger Koschek. Beide arbeiten unter dem Slogan Jedes Team ist anders. Unter diesem Slogan sprechen wir heute darüber, wie wir Teams so wirklich, wirklich stärken, wie wir erkennen, was unsere Teams wirklich brauchen und wie wir sicherstellen, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und Teamentwicklung nicht nur ein Top-Down-Prozess bleibt. Wir sprechen auch darüber, welche Missverständnisse und Fehler wir bei der Teamentwicklung unbedingt vermeiden sollten und wie wir nachhaltige Verbesserungen in unseren Teams sicherstellen, auch dann, wenn der Coach oder Organisationsentwickler schon lange weg ist. Wir sprechen auch über die ganz besonderen Herausforderungen im HR-Bereich und schauen, was heißt Teamentwicklung im HR-Bereich, warum ist es vielleicht da ganz besonders wichtig, ein besonderes Augenmerk drauf zu legen. Eine spannende Diskussion rund um das Thema Teamentwicklung und ich würde sagen, wir legen jetzt sofort los mit dem Gespräch mit Holger und Markus. Viel Spaß dabei! Heute habe ich nicht nur einen Gast, sondern direkt zwei tolle Gäste im Gespräch. Ich darf Holger und Markus begrüßen und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich kriege immer das Feedback, dass ich viel zu viel von meinen Gästen vorwegnehme, bevor die dann die Chance kriegen, sich vorzustellen. Deshalb halte ich jetzt meinen Mund und gebe das Wort an euch. Markus, Holger, stellt euch bitte einmal vor. Wer seid ihr und was ist es, was euch antreibt, einzeln, aber auch in dem Zweiergespann, das ihr auch seid?
Ich bin Markus Trobojewicz, so können wir dir vielleicht auch ersparen, dass du diesen Nachnamen hättest lernen müssen oder hättest aussprechen können müssen. Das würde nämlich eine weitere Podcast-Folge dann wahrscheinlich erforderlich machen, so wie ich das zumindest kenne. Und ich bin Teamentwickler und Coach und in der Rolle arbeite ich dann gemeinsam mit den Teammitgliedern, Führungskräften und die Organisation daran, für ein modernes und wertstiftendes Arbeitsumfeld zu sorgen, in dem man nicht nur Spaß hat, irgendwie miteinander zu arbeiten, sondern in dem auch richtig coole, geniale oder auch wertstiftende, zielorientierte oder nutzerorientierte Arbeitsergebnisse entstehen. Genau, mein Credo dabei ist, dass ich mich langfristig gesehen so überflüssig wie möglich mache. Genau, Holger, wer bist du denn überhaupt?
Ja, mein Name ist Holger Koschek. Ich begleite Organisationen im Wandel und zwar als Organisationsentwickler, Coach, Führungskräfte, Coach, Teamcoach, Mediator auch, weil ich glaube, dass es überall Konflikte gibt und dass es gar nichts Böses ist und dass wir uns im Wesentlichen gut um unsere Konflikte kümmern müssen und dann viele andere Herausforderungen, die wir in Organisationen haben, sich fast in Luft auflösen. Und und das war ein langer Weg bis dahin von einem Informatikstudium mit Leistungskursen Biologie und Deutsch bis heute zum Wandel von Organisationen.
Und da würde ich auch gerne gleich einsteigen, denn ihr seid nicht mit dieser Mission, sagen wir mal so offensichtlich, in das Berufsleben gestartet. Ihr bezeichnet euch selber als Quereinsteiger in diesem ganzen Bereich der Team- und Organisationsentwicklung. Und da ist es ja ganz oft so, dass man ganz lange beobachtet, die Missstände sieht und so sagt, warum macht da keiner was? Dann machen wir das halt selber. Was habt ihr gesehen, dass ihr gesagt habt, nee, da müssen wir was tun und wenn die Hebel nicht da sind, die wir ziehen können, dann müssen wir diese Hebel selber reinbringen?
Also ich habe es damals sogar am eigenen Leib erfahren müssen. Also ich habe ja ähnlich wie Holger einen Informatik-Hintergrund. Ich hatte auch gerade wieder erschrocken, dass wir ja fast ähnliche Leistungskurse hatten und dass ich Biologie und Informatik hatte, im Gegensatz zu dir dann. Und ich bin in der Werbeagentur groß geworden in meiner Ausbildung und saß dann da so in meinem Büro und dann kam halt um 17 Uhr der Projektleiter oder die Projektleiterin kam da rein und hat gesagt, du Markus, ich habe dem Kunden versprochen, dass du das und das heute noch umsetzt, aber ich muss jetzt übrigens los, tschüss. Und dann saß ich da halt so bis 20 Uhr, 21 Uhr, 22 Uhr und durfte das dann entsprechend noch umsetzen, weil der Kunde war ja irgendwie König.
Ja.
Und damit hatte ich dann so ein bisschen am eigenen Leib erfahren, wie man halt nicht mit Menschen oder mit Teams umgehen sollte. Also nicht in meinem Namen irgendwelche Versprechen abzugeben, nicht über meinen Tag zu entscheiden, überhaupt auch nicht zu entscheiden, ob das überhaupt jetzt technisch oder auch zeittechnisch überhaupt möglich ist oder ob das überhaupt sinnvoll ist, auch für das technische System dahinter, und dem Kunden einfach irgendwelche Versprechen dann aufzubinden. Und das hat mir halt meine Liebe zur IT oder zur Informatik oder wie auch immer ich das sagen soll, nachhaltig kaputt gemacht, weil ich eigentlich groß geworden bin mit solchen Themen dann auch. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich irgendwas dran ändern und habe mich daraufhin bei einer anderen Firma beworben, damals als Projektleiter, mit den Worten, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, aber ich weiß, wie es nicht funktioniert. Daraufhin hat man versucht, mir diverse Begriffe noch herauszuziehen aus der Nase in dem Bewerbungsgespräch, irgendwelche Abkürzungen. Und da habe ich bis heute keine Antwort drauf, was diese Abkürzungen bedeuten. Aber so habe ich mich schrittweise quasi in der Teamentwicklung oder im Umgang mit Menschen dann vorangerobbt, dass ich dann auch immer gesagt habe, hey, mir ist wichtiger, dass mein Team dann entscheidet, ob das überhaupt möglich ist. Ich mache keine Versprechen. Ich gucke, dass es den Leuten gut geht. Und so haben die sich dann in meinem Umfeld wohlgefühlt und so haben wir dann auch eine gute Zusammenarbeit hingekriegt, auch für die Kundinnen und Kunden.
Ein sehr schmerzhafter Weg und ich fand es sehr schade, dass du gesagt hast, das hat mir nachhaltig die Lust am Beruf, an der Informatik versaut. Und ich glaube, da können sich jetzt ganz, ganz viele auch mit identifizieren, weil sie sich irgendwann fragen, habe ich den falschen Beruf gewählt? Weil plötzlich habe ich keine Lust mehr auf das Fach. Kann natürlich sein, man entwickelt sich weiter persönlich, aber manchmal sind es auch die Umstände, die einem da ein falsches Bild vermitteln. Holger, wie war das denn bei dir?
Ja, weniger dramatisch, würde ich jetzt sagen, im direkten Vergleich. Ich habe gerade so überlegt, ich habe eigentlich mein gesamtes Berufsleben lang in Teams gearbeitet. Also habe nie so dieses Klischee bedient vom Programmierer-Nerd, der irgendwo im Keller neben seinem Pizzakarton sitzt und vor sich hin programmiert, sondern ja, war vielleicht auch geprägt durch meine Leistungskurse eher an den Menschen interessiert und hatte dann auch relativ zügig Rollen gefunden, wo ich nah mit Kunden zusammengearbeitet habe und schon bevor das Ganze agil hieß, so Dialoge geführt habe wie, naja, verstehe ich ja, dass ihr das jetzt auch noch haben möchtet, aber wir haben euch ja schon Dinge zugesagt und jetzt kommen doch Sachen obendrauf. Wie soll man das denn in derselben Zeit schaffen, wie wir sie euch vorher für die anderen weniger großen Aufgabenpakete zugesagt haben? Und ja, dann zog irgendwann das Thema Agilität und Scrum an. Ich habe dann 2 Tage einen Certified Scrum Master Kurs belegt und war nachher plötzlich zertifiziert. Das war faszinierend. Also seitdem habe ich ein gestörtes Verhältnis zu Zertifikaten, aber ein zunehmend gesundes Verhältnis zur Agilität. Also damals habe ich halt agil gelernt, und wusste dann den Scrum Guide zu lesen, aber so wirklich agil zu denken und zu handeln habe ich dann erst Jahre später gelernt.
Aber cool, dass du das sagst, weil ich habe auch so einen 2-Tages-Scrum-Master-Kurs gemacht und dann bestand das irgendwie aus so einem Online-Test, den man macht und eben der Teilnahme an diesem Kurs und danach hatte ich das Zertifikat und dachte so, oh Mann, jetzt bin ich Scrum-Master und habe dann gemerkt, ach, aber ich kann es eigentlich noch gar nicht so richtig. Und das hat mich auch dann irgendwie so total nicht verunsichert, sondern so irgendwie dieses, okay, da ist ja die Realität sehr weit weg von dem, was auf dem Papier steht.
Ja, wobei, also ich fand die Realität nicht mal weit weg, sondern es gibt einfach gewisse Dinge, die in diesem Kurs nicht vermittelt werden. Und die musst du dir halt dann irgendwo anders herholen oder erarbeiten. Und das funktioniert ja am besten im Dialog mit anderen Menschen und im Austausch mit den Teams, mit denen ich gearbeitet habe. Und so wurde das dann über die Jahre immer besser, weil ich mich auch immer mehr getraut habe, tatsächlich offen damit umzugehen, dass ich eben als Scrum Master oder Agile Coach nicht alles weiß. Und auf der anderen Seite auch das Glück hatte, dann in einigen Kundenprojekten, also ich habe sehr lange als Unternehmensberater und vorher auch in Unternehmensberatungen gearbeitet, also war immer bei Kunden unterwegs und bei einem dieser Kunden habe ich halt dann Markus kennengelernt und das war das erste Mal, wo ich eben nicht nur im Team gut mit den Menschen arbeiten konnte, sondern wo wir auch, wir haben das Agile Office genannt, eine Gruppe von Scrum Mastern und agilen Coaches hatten, die sich austauschen konnten. Und das war für mich ein Novum. Also tatsächlich in dieser Rolle in einem Projekt Austauschmöglichkeiten zu haben. Ansonsten war ich da immer so alleine auf weiter Flur und musste halt zusehen, wie ich da mit meinen Scrum-Master-Fragen klarkam. Und also ja, wie gesagt, die ganze Zeit eigentlich in Teams gearbeitet und viel auch aus dem Bauch heraus gemacht und dann aber auch festgestellt, was dann eben manchmal auch nicht funktioniert und auch festgestellt, dass es im Wesentlichen daran liegt, dass es gar kein so ganz klares Bild davon gibt, was eigentlich Teamentwicklung ist. Also die meisten kennen dieses Tuckman-Modell und dann hört es aber auch schon auf. Und da haben Markus und ich uns lange drüber unterhalten, ob das ausreicht oder ob es nicht mehr braucht. Ja, und so sind wir dann halt in dieses Thema eingetaucht und bisher noch nicht wieder aufgetaucht.
Ein sehr interessanter Tauchgang, den du da beschreibst. Wenn wir vielleicht noch mal über diese Begrifflichkeiten sprechen, was du ja gerade schon angesprochen hast, dann stelle ich mir den Begriff Entwicklung per se immer so vor, dass wir ein Geschenk haben, wir wickeln das Geschenkpapier aus und innen drin ist dann irgendwas. Wenn wir das gleiche jetzt anwenden auf das Thema Teamentwicklung, was ist denn das Geschenk, was nach dieser Teamentwicklung zum Vorschein kommt? Was ist das Ziel einer Teamentwicklung?
Naja, also im Grunde erstmal eine beobachtbare Verhaltensänderung zu erreichen bei den Menschen. Und das können halt kleine Schritte sein, je nachdem, wo die Ausgangslage vielleicht ist. Das können aber genauso gut auch das große Ganze sein. Wenn ich nochmal an das Team oder an das Team denke, was ich damals dann von Holger übernommen habe, das war wie sollte man es beschreiben? Ein Haufen von Menschen, so würden sie sich, glaube ich, selber damals beschreiben, die sehr professionell zusammengearbeitet haben, aber ihre Zusammenarbeit dann auch an der Stechuhr abgegeben haben. Also wenn nämlich gesagt haben, wollen wir mal ein Team-Event machen, hieß es, ja, wir sind hier vielleicht irgendwie ein Team, aber um 18 Uhr sind wir halt auch keins mehr. So. Mhm. Und ein paar Jahre später war das halt ganz anders, weil plötzlich ein Teammitglied vor mir stand und gesagt hat, du Markus, warum machen eigentlich alle anderen Teams ein Team-Event, nur wir halt nicht? Mhm. Ja, weil ihr gesagt habt, ihr wollt das nicht. Nö, da können wir uns gar nicht dran erinnern, dass wir das gesagt haben. Wir wollen auch ein Team-Event machen. So, und dass sich halt so schrittweise die Zusammenarbeit verbessert hat, das können halt kleine Schritte der Teamentwicklung sein oder das große Ganze, wie gesagt, dass das Team mehr Verantwortung übernimmt, Selbstorganisation sich einstellt, ein guter Umgang miteinander und dann ich als Teamcoach sozusagen immer weniger notwendig werde oder auch meinen Fokus auf andere Rollen und Tätigkeiten verlagern kann. Weil das Team immer besser selber zurecht.
Ich erlebe auch ganz oft, dass wenn wir über Teamentwicklung sprechen, dann gibt es ja immer einen Anstoßpunkt, der sagt, wir müssen da jetzt mal ranschauen. Dann im besten Fall natürlich relativ früh, wenn man merkt, irgendwas läuft hier nicht so ganz gut. Dann ist aber ganz oft schon sehr weit diese Problematik. Du hast eben von Konflikten gesprochen, Holger. Vielleicht auch fortgeschritten, dass man sagt, jetzt muss man was tun. Was ich aber ganz oft erlebe, dass dieses, oh, wir müssen mal was machen, erstmal so vorausgeschickt wird, ohne wirklich zu verstehen, wo drückt denn der Schuh eigentlich? Wo müssen wir denn ansetzen? Weil diese Analysearbeit, nenne ich sie jetzt einfach mal ganz platt, nicht gemacht wurde. Wie finden wir denn raus, was es denn wirklich ist, was dem Team schmerzt? Vor allem, wenn es vielleicht auch keine Kultur der Offenheit gibt, dass man offen darüber sprechen kann, was ist es denn jetzt, was mich davon abhält, eine gute Arbeit zu machen, mich mit meinem Job zu identifizieren?
Ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt ansetzen, nämlich gar nicht mal zu schauen, wo ist denn etwas, wo es im Team schmerzt. Wenn wir Teamentwicklung, wie du so schön gesagt hast, als Geschenk begreifen, dann kann ein Geschenk ja sein, dass ich dem Team aufzeige, wie man anders auch zusammenarbeiten könnte. Also ohne, dass es jetzt die jetzige Zusammenarbeit ein Problem darstellen würde, einfach mal neue Perspektiven auf Zusammenarbeit aufzuzeigen und dann zu schauen, was davon das Team vielleicht für sich annehmen möchte. Das ist etwas, was in der Teamentwicklung vermutlich viel zu selten passiert. Wir sind immer sehr problemorientiert da unterwegs, ne, und gucken, was läuft denn nicht und was können wir dann tun, damit es dann besser läuft. Aber auch da tatsächlich mal mit einer anderen Haltung in Gruppen reinzugehen, das ist das, was ich tatsächlich oft in der Organisationsentwicklung mache, um eben über diese neue Haltung zu sagen, so kann man auch arbeiten oder so kann man auch sein. Und auch das ist in Ordnung und das führt dann eben zu neuen Arbeitsweisen und zu neuen Formen der Zusammenarbeit, die dann wiederum erst eine Veränderung, also so einen Wandel in der Organisation eigentlich erst möglich machen, weil ein Wandel in der Organisation ist nicht irgendwie so ein Fünf-Stufen-Plan, wo ich irgendwie in Stufe 1 mir neue Räumlichkeiten suche, den Kicker hinstelle, in Stufe 2 Post-its einführe und in Stufe 3 die Leute in irgendeiner agilen Methodik ausbilde, sondern ich habe das jetzt gerade bei einem größeren Kunden gemacht und da haben wir angesetzt bei den einzelnen Menschen. Und zu gucken, wie arbeiten die heute, was für Grundannahmen, mit was für Grundannahmen laufen die durchs Leben, mit was für Glaubenssätzen laufen die durchs Leben und wie können wir gucken, dass wir diese Glaubenssätze, die wir für nicht zukunftsgerichtet halten, mit was anderem überschreiben. Und dann sind wir allerdings schon wieder natürlich in der Problemlösung oder Problemsuche und Lösungsfindung, ja.
Aber wenn wir bei diesem vorgelagerten Schritt bleiben, dann braucht es ja auch einen, nennen wir ihn kulturellen Nährboden, der genau diese Haltung mit sich bringt, zu sagen, wir haben hier nicht das Riesenproblem, ohne das zu lösen, es nicht weitergeht, sondern wir entwickeln uns einfach mit der Welt. Ist ja eine Eigenschaft, die brauchen wir immer zunehmender, die hilft uns gut zu navigieren. Aber, und da sage ich ganz bewusst aber, wir sehen in der heutigen Konzernwelt, in der Unternehmenswelt, dass es so weit sind wir noch nicht. Wenn der Teamentwickler kommt, stehen alle auf und denken, oh Gott, was haben wir denn falsch gemacht? Was ist, läuft denn falsch, dass dafür Geld ausgegeben wird. Welchen Nährboden braucht es da und wie können wir das etablieren oder kultivieren, dass Menschen sagen, da ist nicht das Riesenproblem, aber wir entwickeln uns einfach mit den Menschen im Unternehmen mit und mit dem, was auch an uns als Anforderung gestellt als Unternehmen.
Na, es braucht in erster Linie, würde ich jetzt erstmal beim Teamcoach selber ansetzen oder bei der Person, die dieses Team begleiten soll. Ne? Wenn da jetzt eine Person reinkommt und direkt sagt, ich habe gehört, ihr habt hier ein Riesenproblem und ich wurde von der Geschäftsführung beauftragt und dann gucken wir jetzt mal und hier ist übrigens folgende Lösung, mach das doch mal, per Gießkanne, dann kann das natürlich nicht funktionieren. Sondern ich finde, es braucht halt erstmal eine Person, die das Ganze realistisch einschätzt und auf ein gesundes Mindestmaß wieder runterholt sozusagen und vor allen Dingen dann auch mit den Leuten an diesen Themen arbeitet. Wenn es diesen Rahmen nicht gibt, dann wird das halt auch nicht funktionieren. Ne? Also ich habe hier auch manchmal irgendwelche Anfragen liegen, in Anführungsstrichen, oder bekomme Anfragen, wo denn gesagt wird, wir brauchen hier unbedingt einen Workshop, weil wir hier ein Problem haben. Und die Frage, die ich dann meistens stelle, ist, wenn der Workshop die Lösung ist, was ist dann das Problem jetzt eigentlich gewesen? Ja, das wissen wir auch nicht, aber der Workshop ist die Lösung. Und dann stelle ich mir manchmal schon von meinem Bauchgefühl her die Person vor, dass die da so sitzen und warten, dass ich durch die Tür komme und irgendwas mit denen mache und wir alle ein ganz komisches Gefühl dabei haben. Und deswegen wäre halt der erste Ansatzpunkt, wirklich mit den Menschen zu sprechen und sie da rein zu integrieren. So, weil je nachdem, wie tief und wie weit wir Teams dann in dem Moment begleiten dürfen und können, liegt es manchmal auch nicht in unserem Dunstkreis oder in unserem Bereich, dass wir das wirklich beeinflussen können, diesen Nährboden. Ne, da kommt es auch darauf an, ob wir als intern oder extern unterwegs sind. Das macht das eine dann einfacher oder schwieriger. Aber da einfach mit den Menschen zu sprechen und ihnen die Angst zu nehmen und eine gewisse Verschwiegenheit aufzubauen, eine Verschwiegenheit zuzusichern vielleicht auch, dass man das, was hier besprochen wird, zum Beispiel nicht mit der HR oder Personalabteilung teilen würde und niemand sagen würde, Holger hat Folgendes gesagt, Doppelpunkt. Das kann ja schon mal was bewirken. Ansonsten authentisch die Sachen vorzuleben, offen damit umzugehen, vielleicht auch da eine gewisse Unsicherheit zu zeigen, zu sagen, lasst uns doch mal gucken und herausfinden, was genau jetzt überhaupt Phase ist. So.
Also als Mediator gehe ich da, wenn ich zu Fällen gerufen werde, sehr offen damit um und habe da ganz gute Erfahrungen mitgemacht, gleich zu sagen, also ihr müsst jetzt keine Sorge haben, dass wir hier irgendwas Esoterisches tun, irgendwie Stuhlkreis und Händchen halten, Bäume umarmen, das gibt's bei uns nicht. Was wir wollen, ist, dass ihr lernt, wieder miteinander zu sprechen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und das ist schon herausfordernd genug. Und übertragen auf die Teamentwicklung wäre das sowas wie, naja, ich will jetzt hier nicht euch durchleuchten und gucken, wo es bei euch besonders hakt, um dann an der Stelle meine Maßnahmen anzusetzen, sondern lasst uns doch mal gemeinsam entdecken, wie ihr eigentlich zusammenarbeitet. Das wissen ja viele Teams gar nicht, weil das intuitiv passiert. Das entwickelt sich halt über die Jahre oder war schon immer so. Und dann ist es hilfreich, einfach mal zu schauen, wie denn die Arbeit überhaupt organisiert ist. Wenn sie denn also organisiert ist sie ja immer, mal so und mal so. Und vielen Teammitgliedern ist ja gar nicht klar, was für Prozesse sie da eigentlich tagtäglich leben, weil sie das halt ja so verinnerlicht haben, dass sie da gar nicht mehr darüber nachdenken. Und einfach mal da von draußen ein Stück rauf zu gucken und dann vielleicht gemeinsam zu entdecken, das an der einen oder anderen Stelle wäre es vielleicht mal eine Überlegung wert, anders zu arbeiten. Das ist ein guter Einstieg, der ja erstmal Zeit braucht. Und wenn wir solche Workshops machen, ist das eigentlich das Wesentliche, was wir mitbringen, nämlich, dass wir den Menschen die Zeit geben, mal aus ihrem Arbeitsalltag rauszutreten und sich ganz explizit mit sich selbst zu beschäftigen auf einer Metaebene, also mal auf ihr eigenes Arbeitssystem zu schauen. Und wenn wir das gut anmoderieren, dann macht das den meisten sogar Spaß.
Weil es dann um das Individuum geht. Es geht nicht um einen Chef, der haben will, dass alle effizienter und effektiver arbeiten. Ja, das ist eins der Ziele, aber es ist nicht das Ziel des Workshops, sondern dass jeder auch mal für sich selber reflektieren kann. Und da kommen wir zu dem, was du, Markus, gesagt hast, in einem psychologisch sicheren Umfeld auch wirklich auch mal äußern kann, so, hey, eigentlich machen wir das seit x Jahren genau so, aber ich habe schon immer irgendwie das Gefühl gehabt, das könnte noch besser laufen. Lass uns mal sprechen, wie das vielleicht laufen könnte. Wenn wir nochmal über diese individuelle Ebene sprechen und ihr sagt ja, jedes Team ist anders, da habt ihr auch ein Buch zugeschrieben, sprechen wir gleich nochmal ganz kurz drüber, aber ihr sagt auch, in jedem Team sollte der Mensch im Mittelpunkt stehen. Und du hast es eben auch gerade schon mal kurz angesprochen, Holger, es geht um Glaubenssätze. Und da erlebe ich auch ganz oft, dass jemand sagt, nee, aber wir wollen ja hier, dass das Unternehmen besser wirtschaftet. Warum wollen wir jetzt über Glaubenssätze sprechen? Warum interessiert uns das? Warum ist es so wichtig, den Menschen so richtig in den Mittelpunkt zu stellen und nicht nur auf irgendeiner Werteslide, die das da hinschreibt und dann nichts tut? Und wie schaffen wir es, das wirklich durchzuziehen und wirklich zu machen, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen?
Ja, wie schaffen wir das? Also, indem wir erstmal sichtbar machen, was denn schon da ist. Und du hast es angesprochen, in vielen Organisationen gibt es halt diese Hochglanzfolien, wo Werte draufstehen. Ich habe gerade letzte Woche ein Video gesehen, wo auch von einer größeren Organisation die Vorstände ihre Werte präsentieren. Das ist erstmal eine schöne Sache, dass sich überhaupt jemand Gedanken gemacht hat, was denn eigentlich diese Organisation an Werten insgesamt haben soll. Die Frage ist halt nur, wie lässt sich das herunterbrechen auf jedes Team und jeden einzelnen Menschen in der Organisation? Was bedeutet das? Und wie wird es eigentlich gelebt? Also ein Wert ist erst dann wertvoll, wenn ich ihn lebe und wenn ich auch tatsächlich andere Menschen daran erinnern darf, dass sie diesen Wert vielleicht gerade nicht leben. Und das ist etwas, was mir in meiner Laufbahn bisher eher selten passiert ist, dass das wirklich möglich war. Und meistens heißt es dann eher so, ach ja, naja, die stehen da halt da und da hat sich mal irgendeine Marketingabteilung da irgendwie eine goldene Nase verdient und deswegen haben wir jetzt diese Werte. Und tatsächlich ist es in der Praxis leider auch oft so. Ich habe gute Erfahrungen gemacht, tatsächlich mit Teams oder auch mit Führungsteams über diese Werte ernsthaft zu diskutieren und eben auch mal zu gucken, was eigentlich ich als Mensch, der ja von außen auf das Unternehmen guckt, was ich für Glaubenssätze wahrnehme. Weil oftmals dieses Thema Glaubenssatz, also als etwas, was wir irgendwann mal mitgeprägt bekommen haben, entweder aus der Kindheit, der Erziehung oder gar aus unserer Organisation. Das ist eben auch etwas, was wir intuitiv mit uns herumschleppen. Ich habe mal so einen Workshop mit einer Gruppe von Führungskräften gemacht und habe dann, um das zu verdeutlichen, tatsächlich einen Glaubenssatz reingegeben, den ich beobachtet habe, und das war ein Volltreffer. Also da haben alle erst so ein bisschen betreten gelacht und waren leicht irritiert und haben dann aber nachher genau verstanden, was ich meinte. Also das war ein Türöffner, weil dann plötzlich so nach und nach die Teilnehmenden des Workshops anfingen, auch mutig mal zu benennen, was sie denn so mit sich rumschleppen oder was sie glauben, was die Kolleginnen und Kollegen mit sich rumschleppen. Und dann wissen wir erstmal, was da ist. Also ich finde viel wichtiger zu gucken, was da ist, bevor ich dann anfange, nämlich mal mit Werten, das, was an Glaubenssätzen vielleicht nicht das Gewünschte ist, dann ersetzen zu können. Also der Wert an sich ist ja, da kann ich mir hier 10 tolle Werte überlegen und die werden immer, wie bei so einem Horoskop, werden die immer treffen und immer toll sein und alle werden die unterschreiben und sagen, ja klar, finde ich gut und sehe ich genauso. Respekt beispielsweise, natürlich wollen wir respektvoll miteinander umgehen, ja. So, aber was heißt denn das? Was heißt das denn? Und gehen wir denn heute respektvoll miteinander um oder haben wir vielleicht bei uns in der Firma eher so einen Glaubenssatz wie, wer mehr Schulterklappen hat, hat mehr Recht, ja? Oder wer am lautesten schreit, der gewinnt oder die gewinnt. Das ist, ne? Und wenn das so ist, dann kann ich mit diesem Wert Respekt arbeiten und kann sagen, okay, da sind wir vielleicht noch gar nicht, sondern wir müssen erstmal gucken, dass wir Recht haben oder die Bedeutsamkeit von Menschen in der Organisation entkoppeln von ihrer Position. So, und wie kriegen wir das hin? Und dann sind wir plötzlich in einer spannenden Diskussion und dann kann es am Ende dazu führen, dass dieser Wert Respekt dann auch mit einer Bedeutung aufgeladen ist.
Das zeigt ja im Grunde aber auch schon eine wichtige Sache, die Holger und ich immer wieder klar machen in Vorträgen oder auch in unseren Trainings, nämlich dass die Tätigkeit, die wir da haben oder die wir da tun, die nennt sich zwar Teamentwicklung, aber das heißt jetzt nicht zwangsweise, dass die sich halt nur auf das Kollektiv, also auf diese Gruppe von Menschen fokussiert, sondern Teamentwicklung heißt auch immer wieder mit den Individuen zu arbeiten und auf dieser Ebene unterwegs zu sein. Also auch immer wieder einzelne Teammitglieder voranzubringen und weiterzuentwickeln, damit sich das Kollektiv dann sozusagen weiterentwickeln kann. Und das Gleiche haben wir ja beispielsweise auch bei der psychologischen Sicherheit, die du schon angesprochen hast. Die ist ja auch ein rein subjektives und kontextabhängiges Gefühl. Das heißt also, eine Person hat ein anderes Gefühl von psychologischer Sicherheit in einer Situation als eine andere Person beispielsweise. Das heißt, mit einer Person muss ich daran vielleicht arbeiten, weil sie sich nicht traut, ich sage jetzt mal einen Vortrag vor Kolleginnen und Kollegen zu halten, während die andere Person sagt, wie hier sitzen nur 30 Leute, warum sind das nicht 100? Weil halt eben das Gefühl halt situativ abhängig ist und kontextabhängig. Und daran sehen wir dann auch wieder, dass wir immer wieder mit Individuen arbeiten müssen, mit den Teammitgliedern, um quasi das Kollektiv voranzubringen.
Klingt jetzt ganz platt gesprochen ja auch teilweise sehr mühselig, weil man immer wieder die Fühler ausstrecken muss und sagen muss oder überlegen muss, wo steht die Gruppe. Jetzt mal an euch die Frage: Was ist denn eine Superpower, die man als Teamentwicklerin unbedingt haben sollte, um genau in diesem Prozess erfolgreich und ja auch zufrieden zu sein und sich darin auch erfüllt zu fühlen? Weil darum geht es ja auch am Ende des Tages.
Ich würde das jetzt einfach mal antworten mit Selbstachtsamkeit, würde ich auf Platz 1 sehen. Also, du hast es ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Teamentwicklung ist einfach eine sehr herausfordernde Aufgabe. Es ist auch eine sehr schöne Aufgabe, wenn man sieht, wie diese Menschen plötzlich mehr Verantwortung bekommen und auch übernehmen und ihre Zusammenarbeit gestalten. Aber in erster Linie muss ich dafür erstmal sehr geduldig sein und brauche eine gewisse Zeit. Und dann können wiederum in dieser Zeit verschiedene Stakeholder auf mein Team und mich einwirken und sagen, puh, jetzt bist du da irgendwie schon 4 Wochen zugange, aber so richtig selbstorganisiert sind die immer noch nicht. Ja, das kann halt auch noch ein bisschen länger dauern. Und da ja Teamentwicklung nun mal eine komplexe Aufgabe ist, das heißt, es gibt ja keine Ursache-Wirkungsketten, heißt das ja auch nicht, dass nur weil ich mit Holger jetzt ein Gespräch geführt habe, dass Holger sich dann vielleicht auch so, sich so verhält, wie ich mir das gerade gewünscht habe. Sondern ne, im Gespräch alles verstanden, Gespräch vorbei, ganz anderes Verhalten plötzlich. Das heißt, ich muss halt wirklich gut auf mich selber Acht geben können als Teamcoach, dass ich in diesen Situationen dann mich nicht zusätzlich aufrege, dass ich da nicht erschöpfe, nicht ausbrenne dabei, dass ich aus einer neugierigen Haltung herausfalle und plötzlich Leuten Vorwürfe mache und sage, mein Gott, wie blöd kann man denn bitte sein? So, also genau so auf sowas genau zu achten, damit man auch wirklich nachhaltig wirksam sein kann für sein Team, das würde ich jetzt so auf Platz 1 sehen.
Meine Superpower ist tatsächlich, dass ich es in den letzten Jahren immer großartiger finde, andere Menschen zu sehen, wie sie über sich hinauswachsen und dann vielleicht irgendwann so dieser Gedanke sich bei mir einschleicht, naja, so ein Stück weit hast du da auch was zu beigetragen. Und das ist tatsächlich, also das merke ich immer mehr, da geht mir das Herz auf, wenn auf einmal Menschen, die vorher auch noch gar nicht vielleicht sich ihres Potenzials bewusst sein, auf einmal das ausschöpfen können und merken, wie viel da für sie drinsteckt und auch für ihr Team und ihre Organisation drinsteckt und das alles so schön zusammenfließt, und dadurch auch eine größere Zufriedenheit entsteht bei der Person selbst, aber eben auch bei ihrem Umfeld. Das ist ja einfach cool. Und das braucht aber Zeit und Geduld. Das ist jetzt nicht meine große Stärke. Aber auch damit umzugehen, finde ich durchaus wertvoll. Ich habe das bei einem Kunden gehabt, wo ich dann mal irgendwann gesagt habe, das geht mir hier alles nicht schnell genug. Und dann haben wir da tatsächlich eine Stunde darüber diskutiert, über diese Aussage, die erstmal sehr provokativ war und auch so angenommen wurde von vielen der Gesprächsteilnehmenden. Und nach der Stunde habe ich dann gesagt, okay, ich habe gerade was gelernt, nämlich, dass es hier nicht um meine Geschwindigkeit geht, sondern es geht um eure Geschwindigkeit. Und da kann ich mich jetzt besser darauf einlassen. Das brauchte ich aber jetzt dieses Gespräch, um da an den Punkt zu kommen.
Wenn ich euch so zuhöre, dann wird mir immer mehr mal wieder bewusst, dass das Thema Teamentwicklung, Organisationsentwicklung, diese individuelle, aber auch die kollektive Arbeit eigentlich Hygienearbeit eines jeden Unternehmens sein sollte. dieses ein begleitender Prozess. Markus, du hast am Anfang auch gesagt, du willst dich ja auch an der Stelle dann überflüssig machen, dass das Team lernt, damit selber loszulaufen, aber dieser Hygienefaktor immer da bleibt. Wenn ich jetzt aber in die Realität schaue, in meiner Arbeit als Personalerin, dann wird Teamentwicklung gemacht, wenn Geld da ist. Und meistens ist der Budgettopf, ja, vielleicht hat man am Ende des Jahres noch mal ein bisschen was übrig, das muss raus, weil sonst das Budget für nächstes Jahr gekürzt wird. Dann gibt man noch mal ein bisschen was aus. Was muss passieren, eurer Meinung nach, dass dieser Hygienefaktor wirklich ein Hygienefaktor wird und nicht so ein Feuerlöschthema, dass, wenn noch Geld da ist und es wirklich brennt, dann kümmern wir uns um das Thema Teamentwicklung?
Es ist leider wie mit vielen anderen Themen, so wie Dokumentation oder Testen, wenn wir jetzt aus der Softwareentwicklung schauen, das wird auch immer nur dann gemacht, wenn gerade noch Zeit und Geld da ist. Und in der Regel ist keine Zeit und kein Geld da oder es wird von vornherein für irgendwas anderes eingeplant, was dann länger gedauert hat als ursprünglich geplant. Was wir immer wieder versuchen, ist eben die Menschen, die die Entscheidungen über Budgets treffen, daran zu erinnern, dass es halt ohne nicht geht. Und das ist ein langer Weg, wenn ich überlege. Ne, 2008 habe ich meinen Certified Scrum Master gemacht. Damals war das eine komplett neue Rolle. Da haben die Menschen in den Kundenunternehmen, in denen wir dann diese Rolle angeboten haben, gefragt, wozu muss ich jemanden beschäftigen, auch noch als Externen, teuer bezahlt, und der macht nichts. Also das ist genau so gesagt worden. Ne? Also der macht doch gar nichts, der programmiert nicht, der macht keine Projektleitung, der ist einfach nur da und kümmert sich um das Team. Warum soll ich den bezahlen? So, jetzt sind wir ein paar Jahre weiter und auch gedanklich ein paar Jahre weiter, zumindest in vielen Organisationen, die halt erkannt haben, naja, es braucht halt schon irgendwen in einem Team, der oder die halt die Verantwortung für die Entwicklung des Teams und für die Gestaltung der Zusammenarbeit übernimmt. Und mit der Arbeitsverdichtung, die wir in den letzten Jahren ja weiter erlebt haben, haben die Menschen, die halt inhaltlich in diesen Teams arbeiten, schlicht den Kopf dafür nicht. Also sie könnten sich vielleicht die Zeit nehmen, aber dann hätten sie zwei Arbeitsschwerpunkte, den einen inhaltlich, den anderen eher auf die Zusammenarbeit gerichtet, die so weit auseinander sind, dass das ein ständiges Umparken im Kopf erfordert, was echt anstrengend ist. Und die inhaltliche Arbeit in komplexen Problemfeldern ist schon anstrengend genug. Und ich werde halt nicht müde, das zu diskutieren und zu sagen, du kannst das eine haben, du kannst halt Leute haben, die ständig zwischen zwei sehr herausfordernden Tätigkeiten hin und her wechseln und dann ausbrennen. Oder ihr findet halt jemanden, der oder die halt diese Rolle zu 100% inne hat und vielleicht, wenn ihr da noch zögernd seid, dann versucht, dass diese Person am Anfang zwei Teams hat. Ich bin kein Freund davon, weil das noch anstrengender und noch herausfordernder ist, als wenn man sich um ein Team kümmern kann. Aber ich weiß auf der anderen Seite auch um die Budgetorientierung verschiedenster Organisationen. Und manchmal muss man eben auch mit dem System arbeiten.
Vielen Dank. Markus, wir haben vor ein paar Wochen schon mal miteinander gesprochen. Und jetzt gehe ich nochmal zu dem Thema zurück. Wir Menschen lieben ja auch Checklisten. Wir lieben das Rezept, an das wir uns halten können. Da steht, schneiden Sie die Paprika in 18 gleiche Teile, dann machen wir das genau so. Jetzt ist die Teamentwicklung und ihr sagt ja, jedes Team ist anders, die Bedürfnisse sind unterschiedlich. Manchmal merken wir, wir kommen so nicht weiter, brauchen einen anderen Weg. Jetzt ist es ja kein Rezept, was wir eins zu eins anwenden können, und dann hilft es, egal wo wir gerade sind, mit wem wir arbeiten. Und in unserem Gespräch, Markus, hast du gesagt, es gibt nicht die drei Top-Tools für High-Performing-Teams. Und das ist ja die Checklist, die wir gerne hätten, aber die es dann nicht gibt. Wie kann man dann aber trotzdem die besten Tools rausfinden, die das Team in diesem Moment gerade braucht? Und da habt ihr ja auch selber ein Tool, vielleicht gehen wir da auch gleich mit da rein.
Genau, vielleicht braucht es ja nicht das ultimative Werkzeug oder die ultimative Methode, die ja gerne gesucht wird. Das hatten wir ja ganz am Anfang ja schon so ein bisschen diskutiert, dass die nicht unbedingt weiterhilft, sondern was Holger und ich viel mehr gemacht haben, ist so eine Art Meta-Werkzeug oder wie nennen sie denn, JTA-Methode zu entwickeln. JTA steht in dem Fall einfach für jedes Team ist anders. Und diese Methode hilft dir oder auch den Zuhörerinnen und Zuhörern wiederum dabei, erstmal eine beobachtbare Verhaltensänderung zu formulieren. Also welcher kleine Schritt soll als nächstes erreicht werden? Das hatten wir ja auch gerade schon so ein bisschen gesagt, dass das ja auch Teamentwicklung ist, nämlich diesen kleinen Schritt nacheinander zu erreichen. Und da geht es dann darum, eine beobachtbare Verhaltensänderung zu formulieren. Also sprich, was ist dann anders, wenn ich diesen Schritt mit dem Team erreicht habe? Und das kann beispielsweise sein, wenn ich jetzt wahrnehme und beobachte, dass immer wieder Einzelteammitglieder zu spät zum Teammeeting kommen oder wie auch immer das heißt. Einige nennen es Teamsitzungen, Teambesprechungen, Daily Stand-up, ist ja egal. Einzelteammitglieder kommen zu spät, dann könnte die beobachtbare Verhaltensänderung jetzt sein, wenn dieser Entwicklungsschritt erreicht wurde, sind zukünftig alle Teammitglieder pünktlich beim Teammeeting. Nun, das ist möglichst konkret, das kann ich feststellen, kann ich beobachten, wahrnehmen und herausfinden. So, und wenn ich das formuliert habe, vielleicht auch gemeinsam mit dem Team zusammen, dann geht es halt daran, sich zu überlegen, in welchen Handlungsfeldern oder Entwicklungsfeldern muss ich dann mein Team jetzt weiterentwickeln, um diesen Schritt erreichen zu können. So, da kann man sich dann Fragen stellen anhand unseres Modells, das wir uns überlegt haben und ausgearbeitet haben, das aus diesen 5 Handlungsfeldern besteht. Und dann kann man sich überlegen, an welchen Handlungsfeldern könnte es liegen. So, da gibt es beispielsweise die psychologische Sicherheit, über die wir ja auch schon gesprochen haben, also das sichere Umfeld. Könnte es vielleicht daran liegen, dass Einzelteammitglieder deswegen zu spät kommen, weil sie die Erfahrung gemacht haben oder das Gefühl haben, sie könnten da nicht sicher sprechen, sie könnten da nicht richtig zu Wort kommen, weil einzelne Teammitglieder immer wieder ins Wort fallen. Also kommen sie deswegen lieber zu spät, um sich dieser Situation quasi rauszuziehen und gar nicht erst damit konfrontiert zu werden. Oder liegt es beispielsweise Wissen oder an der Erfahrung? Das sind 2 weitere Handlungsfelder, die wir haben. Nämlich zu sagen, wir wissen gar nicht, wofür dieses Meeting überhaupt da ist. Unser Chef oder unsere Chefin hat sich das ausgedacht, weil das macht man ja heutzutage so, irgendwelche Meetings. Aber warum haben wir jetzt nicht so wirklich verstanden? So. Oder wir haben verstanden, warum das Meeting da ist. Aber in Wirklichkeit erzählt Markus immer nur von seinen Urlaubserlebnissen. Also so richtigen Sinn hat das jetzt auch nicht gehabt. Aha, es liegt also vielleicht an der Erfahrung. Oder mein Lieblingshandlungsfeld in dem Zusammenhang sind dann zum Beispiel die Werte. Ne, das hatten wir ja ganz am Anfang schon mal, wo Holger über die Werte berichtet hat. Liegt es vielleicht daran, dass wir als Team noch gar nicht über Werte wie Pünktlichkeit gesprochen haben? So, oder die Situation habe ich dann regelmäßig gerade erst gestern wieder gehabt, als ich am Bahnsteig gestanden habe. In der Bahn wird das, oder in der Bahn-App wird das ja mal markiert, dass quasi der Zug pünktlich ist, obwohl er ja, wie ich jetzt gelernt habe, vielleicht bis zu 5 Minuten und 59 Sekunden verspätet ist. Aber ich stehe halt jedes Mal da und sage, ja, aber warum habt ihr das jetzt grün markiert, ihren Bahntower? Weil ihr seid 5 Minuten 59 Sekunden zu spät. Mhm. Also ich warte hier. So, aber ich bin halt noch nie in den Bahntower gerannt, um halt mit denen über unsere gemeinsamen Werte und die Wertedefinition zu sprechen.
Ja.
So, und das alles kann ich jetzt quasi ableiten mit Hilfe dieser 5 Handlungsfelder. Da zählt noch die Haltung dazu. Und dann weiß ich halt, an welchen Handlungsfeldern muss ich denn jetzt mit meinem Team arbeiten, um halt es hinzubekommen, dass die Teammitglieder zukünftig pünktlich erscheinen. So, und aus diesem Hinweis oder aus dieser Erkenntnis her kann ich jetzt überlegen, welche Maßnahmen brauche ich denn jetzt, um mein Team in diesen eben Handlungsfeldern weiterzuentwickeln. So, wenn ich jetzt also weiß, aha, das Problem ist die psychologische Sicherheit und das Wissen, das heißt, ich muss an einer sicheren Atmosphäre oder des sicheren Umfelds in dem Termin arbeiten und daran, dass sie verstehen, wofür das da ist beispielsweise, dann kann ich mir jetzt überlegen, welche Methoden, Maßnahmen könnten mir denn helfen, eben genau das zu erreichen. Und das ist jetzt der große Unterschied, den unsere Methode hat im Vergleich zu vielen anderen Vorgehensweisen oder Gedanken, dass wir halt bewusst diesen Umweg über diese Handlungsfelder gehen. Dass wir bewusst sagen, überlege dir oder mache dir bitte sehr wohl Gedanken über die Ursachen für das Verhalten und überlege dir dann die Maßnahmen. Weil das ist das, was wir häufig auch in der Teamentwicklung beobachten oder wahrnehmen, dass wenn Menschen ein Problem teilen mit anderen Teamcoaches, auch auf Konferenzen, Vorträgen oder auch in Büchern, dass dann sofort mit Maßnahmen um sich geworfen wird. Ja, hast du das schon mal gemacht? Hast du das schon mal gemacht? Hast du das schon mal? Hast du das schon mal? Und da habe ich halt 100 Maßnahmen, aber die sind nicht unbedingt zielorientiert oder adressieren nicht unbedingt die Ursachen und Probleme. Und das ist halt der Unterschied bei unserer Methode, dass wir sagen, finde erst die Ursache raus, und mache dir dann Gedanken über mögliche Teamentwicklungsmaßnahmen, die du machen kannst oder Auswege.
Ich würde da gerne mal auf, ja, ein Fallbeispiel ist es nicht in dem Sinne, aber wir haben ja auch in unserem Vorgespräch über den HR-Bereich gesprochen. Der ist mir sehr, sehr vertraut. Und ich mache mich jetzt sicherlich an der einen oder anderen Stelle unbeliebt, wenn ich sage, da hakt's ganz oft am allermeisten. Wir sind die People's People, wir geben sehr viel nach außen, sind für unsere Führungskräfte da, beraten da, wo es möglich ist. Und ne, gerade in kleineren Unternehmen ist man da ja wirklich der 24/7 Allrounder für alles. Aber nach innen passiert genau das, was du gerade sagst. So, da gibt's dann einmal ein Jahr in Offside, da wirft man sich das Wollknäuel hin und her. Danach ist es aber irgendwie so, okay, gut, nächstes Jahr geht's dann ins nächste Offside. Was beobachtet ihr, oder wenn wir beim Thema HR-Bereich bleiben, was sind denn da so Herausforderungen, die uns davon abhalten, uns wirklich die Handlungsfelder anzuschauen, bevor wir diese dann beackern mit irgendwelchen Methoden, die Trainer, die wir gut kennen, mitbringen?
Jetzt aus eigener Erfahrung mal antworten wollen, die gnadenlose Überlastung und Überforderung mit all den Arbeitsthemen. Also die Arbeitswelt verändert sich ja gerade zunehmend. Fachkräftemangel, New Work, das sind ja alles Begriffe, die in den Fokus gerichtet sind. Personalgewinnung ist nicht mehr so einfach, wie sie früher vielleicht mal gewesen ist. Und schon gibt es ganz viele Themen, die ich dann irgendwie als Personalabteilung angehen muss und möchte, teilweise weil auch Führungskräfte oder mein Chef das möchte. Oder weil sie mir vielleicht auch persönlich Spaß machen, weil ich dann auf irgendeine Messe gehen kann, um mir da was auszudenken. Und schon bin ich halt von allen Themen so abgelenkt und überfordert, dass ich halt vielleicht für alle anderen hilfreich bin und versuche, ihnen zu helfen, aber merke oder nicht merke, dass ich gar nicht mehr auf mich achte oder auf mich als HR-Team achte und dass es uns dabei nicht gut geht. Und das ist so ein bisschen wie im Flugzeug, der Hinweis ja immer kommt, beim Fall eines Druckabfalls erst selber die Sauerstoffmaske aufzuziehen und dann den Personen um einen herum. Und ich habe das Gefühl, in der HR passiert es häufig andersherum. Erst wird im ganzen Flugzeug überall die Sauerstoffmasken aufgesetzt. Teilweise werden sie noch durchgeprüft, ob da auch was rauskommt. Und dann fällt der HR-Abteilung häufig ein, ach ja, wir wollten ja auch noch atmen. Dann setzen wir uns das jetzt auch mal auf.
Ja, wenn wir nicht bis dahin erstickt sind.
Das hast du jetzt gesagt, ich habe es gedacht. Aber
ja,
so
ich nehme auch immer das Beispiel, wie viele Rollen- und Verantwortlichkeitsworkshops machen wir mit unseren Betreuungsbereichen und drehen uns dann um und beschweren uns darüber, dass unsere Prozesse nicht klar verteilt sind, dass irgendwo hakt, dass es Ping-Pongs gibt, dass keiner sich zuständig fühlt und irgendwie nach 2 Jahren auffällt, dass das irgendwo dann hängen geblieben ist immer. Und das ist ja genau das und das ist ja kräftezehrend und es hilft auch nicht, nach vorne zu schauen in eine Welt, die ja immer komplexer wird, gerade im HR-Bereich. Du hast es gerade aufgezählt, so die Zukunft, die wartet nicht, die ist schon da. Und genau, also deswegen dieses, ja, meistens sind wir bis dahin schon leider erstickt, aber wir können auch wieder reanimiert werden.
Ja, was mir da halt noch so einfällt, wäre beispielsweise, für mich hat HR oder Personal halt eine deutliche Vorbildfunktion im Unternehmen oder sollte sie eigentlich haben. Also wenn die Menschen, die ja für uns Menschen in Anführungsstrichen zuständig, verantwortlich oder sich um uns kümmern, schon Teamentwicklung nicht vorleben und sich die Zeit nicht nehmen, warum soll ich sie mir dann nehmen? Oder wie sollen dann andere Abteilungen und Teams von dem Wert von einer Teamentwicklung erfahren, wenn zum Beispiel auch HR diese Werte oder diese Erfahrung oder diesen Wert nicht vorlebt, dann wird es auch nicht ins Unternehmen transportiert, weil sie es dann vielleicht aber auch nicht intern weitergeben und verkaufen können oder sagen können, ah, ihr habt folgendes Problem, ja, wir haben da gute Erfahrung mit folgendem gemacht, holt euch doch mal hier so einen Mediator rein, wie den Holger, der euch dann helfen könnte, quasi diesen Konflikt, den ihr da scheinbar habt, irgendwie zu bearbeiten. Und diese Vorbildfunktion, die wird halt häufig nicht so wahrgenommen. Und das könnte, finde ich, immer noch ein deutlicher Ansatzpunkt für viele Personalabteilungen sein, sich eben dessen mal bewusst zu sein und diese Vorbildfunktion oder Rolle anzunehmen. Dann.
Aber damit das passiert, müsst ihr oder müssen Menschen in der Organisation auf die Personalabteilung zugehen. Und ich erlebe in letzter Zeit oft eine interne Konkurrenzsituation. Ne? Also durch Rollen wie Teamcoaches, Scrum Master und ähnliche Rollen, die halt sich um die Zusammenarbeit in den Teams, in den Organisationen, in den Abteilungen kümmern, entsteht ja quasi einen Schatten-HR-Bereich. Ne? Also wir haben uns früher jahrelang erfolgreich gegen Schatten-IT gewehrt, wo halt dann in den Fachbereichen irgendwie Server unterm Schreibtisch standen. Und letztendlich ist, wenn es schlecht gemacht ist, ein Scrum Master oder ein Teamcoach nichts anderes als Schatten-HR. Nämlich Menschen, die sich in den Teams um Teamentwicklung kümmern, die ihre eigenen Methoden mitbringen, die ihr eigenes Wissen mitbringen. Und daneben gibt es halt eine Personalentwicklungsabteilung, die über sehr wertvolles Wissen verfügt. Und das weiß ich, weil ich nämlich in dieser Rolle als Agile Coach mich immer als erstes an die Personalabteilung gewendet habe und gesagt, hier, ich möchte mit eurer Personalentwicklung zusammenarbeiten. Und dann habe ich manchmal in ungläubige Augen geschaut, so wie, da kommt jemand von außen auf uns zu, das gibt's ja gar nicht, das haben wir schon lange nicht mehr erlebt. Und das ist für mich aber der Schlüssel, nämlich Zusammenarbeit nicht nur in den Teams zu leben, sondern auch in der Organisation über Teamgrenzen hinweg. Und warum dieses wertvolle Wissen, was da über Jahre aufgebaut wurde, nicht nutzen? Also ich bin vermutlich nicht der einzige Agile Coach und Scrum Master, der irgendwann mal mit seinem Team mit dem Latein am Ende war. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, habe ich das als unglaublich bereichernd empfunden, in diesem Agile Office mit Gleichgesinnten mich austauschen zu können. Und die Personalentwicklung ist Genau, eine Gruppe von Gleichgesinnten. Ich muss sie nur als solche nehmen, wahrnehmen, anerkennen und da vielleicht auch mal so ein bisschen eben von meinem Rollendünkel weggehen und dann zusammenarbeiten. Und meine Erfahrung tatsächlich aus mehreren Organisationen ist, wenn das gelingt, dann ist das für alle Seiten bereichernd. Und dann bekommt die Personalabteilung auf einmal wieder eine ganz andere Bedeutung.
Ja, und alle entwickeln sich gleichermaßen weiter, ohne dass eine Konkurrenzsituation entsteht, die dann die Barrieren nur noch verhärtet.
Ja, wie verrückt ist es auch, dass man Potenzial liegen lässt, indem man halt interne Konkurrenz aufbaut.
Ja, ich glaube, das Thema ist auch manchmal, wenn ich so auf den HR-Bereich blicke, dass sie doch in einer Blase wohnen, wo es auch manchmal schwer ist, diese Blasenwand zu durchdringen und zu sagen, hallo HR-Bereich, wir würden gerne mal von euch wissen, was ihr so macht und wie wir zusammenarbeiten können. Ich glaube, da dürfen wir auch noch mal ein bisschen offener werden und hinter unserer Blase hervorkommen. Die gibt es natürlich überall im Unternehmen. Ich kenne den HR-Bereich sehr gut, deshalb ist es gerade sehr spezifisch auf den Bereich. Natürlich gibt es auch R&D-Departments, die untereinander nicht sprechen, weil sie alle hinter ihrer eigenen Wand sitzen. Da fühle ich mich aber nicht so zu Hause wie im HR-Bereich. Für alle, die jetzt denken, warum hackt sie da so drauf rum? Nochmal ganz kurz zum Thema Nachhaltigkeit. Markus, du hast am Anfang gesagt, dein Ziel ist es eigentlich, dass du dich als Teamcoach überflüssig machst, weil das Team ins Laufen kommt, das Team kriegt einen sehr guten Zugang zum Thema, wie entwickeln wir uns weiter. Wie kann da Nachhaltigkeit mitgelebt werden? Ich habe es gerade eben angesprochen, es gibt dieses Offsite einmal im Jahr, danach verändert sich vielleicht in den ersten 4 Wochen ist noch so ein Momentum da und das flacht ab, aber irgendwie danach fragt keiner mehr so wirklich, es ändert sich auch nichts mehr, nachdem so die ersten Wochen vorbei sind. Angenommen, du hast jetzt ein Team und du machst dich überflüssig, du guckst nochmal so zurück und sagst so, ach ja, richtig toll. Was hast du verankert, dass das Team auch nachhaltig weiter in der Entwicklung bleibt?
Das kommt natürlich immer wieder ein bisschen drauf an, ist jetzt die typische Antwort. Aber was ich hauptsächlich dann gemacht habe und meinen Fokus drauf gelegt habe, ist halt eine gewisse Haltung bei den Teammitgliedern zu entwickeln. Und diese Haltung ist wiederum das Ergebnis einer guten Teamentwicklung im Bereich der Erfahrung und der Werte. Das heißt also, die Teammitglieder haben beispielsweise sehr positive Erfahrungen gemacht mit, dass wir unsere Wirksamkeit der Zusammenarbeit regelmäßig reflektiert haben. So, und da purzeln ja wiederum bei, wenn man es so nennen möchte, Retrospektiven oder Offsites, wie auch immer das dann genannt wird und wie auch immer regelmäßig das passiert, da purzeln ja meistens irgendwelche Maßnahmen heraus, die irgendwelche Teammitglieder dann werden umsetzen müssen mit meiner Unterstützung. Und meine Aufgabe ist es dann, diese Umsetzung zu begleiten, manchmal vielleicht auch ein bisschen der Stein im Schuh zu sein und sie daran zu erinnern, dass das ja da ist und dass das vereinbart wurde. Aber auch die Erfahrung hochzuhalten und ihnen immer wieder zu sagen, guck mal, cool, dass ihr darüber gesprochen habt und das verbessert habt. Mann, wäre das doof, wenn ihr das jetzt nicht gemacht hättet. Das hat ja Sinn ergeben, dass wir das gemacht haben. Oder manchmal auch von der anderen Seite, das mache ich dann ganz gerne so in Teams, die plötzlich sagen, ach, das und das brauchen wir nicht mehr. Okay, schaffen wir es ab, probieren wir es aus. Und 2 Wochen später sage ich dann, ach, wenn es doch nur etwas gäbe, wo ihr das so besprechen könntet. Wie nennt man das nochmal? Wie nennt man das mal? Ach ja, Retrospektive. Ja, stimmt. So. Mhm. Und immer wieder damit die Erfahrung dann halt hochzuhalten, sage ich jetzt mal. Und das dann auch immer wieder zu ermutigen. So, und ich habe die Erfahrung dann in dem Bereich beispielsweise dann gemacht, dass nach einer gewissen Zeitspanne, da reden wir aber jetzt, glaube ich, auch schon über 2 Jahre, sage ich jetzt mal in meinem Fall, passiert es dann, dass beispielsweise Teammitglieder im Anschluss an andere Termine reflektieren wollten, wie die Zusammenarbeit läuft. Das heißt, sie wollten keinen dedizierten Termin mehr haben, wie eine Retrospektive oder ein Offsite, sondern die haben dann plötzlich nach einem Stand-up oder auch nach einem Teammeeting gesagt, hey, wir haben hier ein Thema, über das wir reden wollten. Das war der Punkt, wo wir dann wieder sagen konnten, hey, brauchen wir denn jetzt diese Retrospektive oder das Offsite überhaupt noch? Und da immer wieder auf solche Sachen einzugehen und diese Haltung zu entwickeln, dass sie merken, das bringt mir ja was.
Ja.
Weil häufig wird es halt von der anderen Seite am Anfang erstmal gesehen, weil es ja auch häufig aufgezwungen wird in Konzernen gerade, dass man sagt, du musst jetzt unbedingt Retrospektiven durchführen oder du musst jetzt unbedingt solche Meetings durchführen. Man sieht, da fehlen mir 2 Stunden irgendwie mal 10 Teammitglieder. Wir haben 20 Stunden gerade verschenkt. Aber wenn wir diese Erfahrung hochleben lassen, so würde ich es jetzt mal sagen, und immer wieder hochheben, dann merken die Teams ja, ah, guck mal, das war ja gut investierte Zeit und das hat sich ja gelohnt. So. Ja. Und deswegen, das ist ein sehr wichtiger Faktor, das einfach zu machen, weil ich noch eine Sache korrigieren würde oder nochmal klarstellen würde, bevor über LinkedIn wieder ein Shitstorm über mich dann herbeizieht, weil da gibt es immer so verschiedene Lager. Das eine Lager sagt, ich will mich überflüssig machen. Das andere Lager sagt, du kannst dich doch gar nicht überflüssig machen. Deswegen sage ich auch bewusst, ich mache mich halt möglichst überflüssig. Das bedeutet, ich werde vielleicht nie ganz überflüssig für mein Team sein, sondern eher vielleicht meinen Fokus auf andere Rollen, andere Aufgaben, andere Tätigkeiten richten. Und das war auch damals bei diesem besagten Team so, sodass sie dann beispielsweise mich in den Termin nicht mehr gebraucht haben, da war ich nicht dabei. Aber sie haben mich dann angesprochen und gesagt, du Markus, irgendwie hatten wir hier gerade einen Konflikt, wir waren uns überhaupt nicht einig und wir sind dazu keine Lösung gekommen. Kannst du bitte irgendwie uns jetzt unterstützen, dass wir da eine Lösung finden? Oder hey Markus, folgendes Thema haben wir, kannst du uns dabei helfen? Also es gab immer wieder punktuell Situationen, in denen ich dann unterstützt habe, sodass ich aber nicht mehr so unbedingt aufpassen musste, was da passierte oder Termine beobachten musste, sondern da wussten sie sehr gut, wo sie gerade standen und wo sie Hilfe brauchten. Und diese Zeit konnte ich dann wiederum in andere Teams oder andere Personen investieren, sozusagen.
Ja, ja, danke für die Klarstellung. Hoffentlich bleibt dann der Shitstorm aus. Ich werde dich verteidigen. Vielen Dank, ihr beiden. Ja, ich glaube, wir können darüber noch Stunden weitersprechen. Ich sehe aber gerade, wir sind schon der 50-Minuten-Marke sehr nahe. Ich möchte gerne zum Abschluss die Klassikerfrage für diesen Podcast stellen. Die Good News des Tages. Und da würde ich gerne von jedem von euch beiden wissen, welche Schlagzeile über euer Thema würdet ihr in 5 bis 10 Jahren gerne lesen? Und da ist egal, in welchem Medium, ob online oder auf klassisch Papier, wenn es die bis dahin noch gibt, die Papiermedien, dass ihr denkt oder dass ihr sagt so, hey, unsere Arbeit hier hat sich gelohnt.
Was ich gerne lesen würde, wäre so etwas wie bahnbrechende Erkenntnisse. Rückschritte in der Teamentwicklung sind völlig normal. Das ist so die Anlehnung an Konflikte sind völlig normal, was ich auch ja viel zu selten höre. Ich erzähle es zwar immer und dann wird es auch angenommen. Warum finde ich das so wichtig? Weil wir oftmals glauben, dass Teamentwicklung immer nur nach vorne gehen muss und dass Teams sich schlecht fühlen, wenn sie sich irgendwo mal in der Ecke verrennen mit einer Maßnahme, die der Teamcoach nach bestem Wissen und Gewissen sich überlegt hat oder das Team vielleicht sogar gemeinsam mit dem Teamcoach erarbeitet hat. Und naja, wir bewegen uns in einem komplexen Umfeld und deswegen kann es eben passieren, dass ein Experiment, was wir starten und nichts anderes ist, eine Maßnahme, die wir auf eine beobachtbare Verhaltensänderung loslassen, dass so ein Experiment halt dann auch mal schief geht. Also das wäre meine Schlagzeile, dass Rückschritte normal sind.
Und ich glaube, lässt sich ja auf jeden Lebensbereich auch übertragen.
Irgendwie schon, ja.
Jetzt sprechen wir in dem Fall bei deiner Schlagzeile über das Thema Teamentwicklung. Aber ich glaube, Rückschritte sind überall normal und okay. Wir sprechen nur seltener drüber. Also wer postet bei LinkedIn, hey, ich habe gemerkt, im Vergleich zu vor einem halben Jahr habe ich da voll den Rückschritt gemacht, ist mir bewusst geworden und ich will wieder den Schritt nach vorne gehen. Aber macht ja keiner. Von daher finde ich das eine sehr schöne Schlagzeile. Wie sieht's bei dir aus, Markus?
Ich würde halt vielleicht noch ein bisschen nach den Sternen greifen wollen und sagen wollen, Fachkräftemangel behoben oder wirksames Mittel gegen den Fachkräftemangel gefunden. Und dass da Teamentwicklung als eben Werkzeug dann begriffen wird, als wertvolles Werkzeug. Ich habe das Gefühl, dass wir häufig über viele Dinge diskutieren, gerade auch wenn es um New Work beispielsweise geht, wo wir dann Obstkörbe haben oder Kickertische und sowas. Aber dass halt in den Organisationen wirklich ankommt, das, was wir am Anfang besprochen haben, nämlich dass Teamentwicklung einen Wert hat, dass Teamentwicklung wichtig ist, dass Teamentwicklung nicht nur die Organisation und das Team, sondern auch die Individuen voranbringt. Und dann für ein Umfeld sorgen kann, wenn ich es wirklich nachhaltig und ernsthaft betreibe, in dem die Menschen Spaß haben an ihrem Job und vielleicht auch länger in meiner Organisation bleiben und ich dann nicht mehr so oft suchen muss, blöd gesagt. Und da würde ich mir echt wünschen, dass die Organisationen diesen Mehrwert verstehen und diesen Invest machen, weil sich das halt langfristig gesehen, wenn man es ernsthaft und nachhaltig betreibt, auch auszahlen wird.
Das sind zwei wirklich sehr tolle Schlagzeilen und ich bin gespannt, wenn wir uns in 5 bis 10 Jahren wieder treffen, ob das so eingetroffen ist. Und danke euch von ganzem Herzen für eure Zeit. Jetzt nochmal die Abschlussfrage. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, mit den beiden muss ich zusammenarbeiten, will ich näher in Kontakt treten. Ich habe auch eben kurz euer Buch angeteasert, vielleicht nochmal ein kurzes Wort dazu. Wie kann diese Person mit euch in Kontakt treten, mit euch zusammenarbeiten? Wo können wir euch finden?
Das Einfachste ist auf unserer Website, nämlich unter www.jedesteamistanders.de. Ist egal, ob Bindestriche dazwischen oder nicht. Man findet uns auf beiden Wegen. Und da kann man unter anderem die Methode nachlesen, über die wir noch vorhin gesprochen haben, über die JTA-Methode nochmal im Detail Und genauso kann man da mit uns in den Kontakt treten per Kontaktformular, E-Mail-Adressen und so weiter und so fort. Und ansonsten findet man uns auch auf LinkedIn, aber da muss man dann schon die Nachnamen gut schreiben können. Also ich hoffe, die werden dann in den Shownotes, zumindest ja, meiner, verlinkt. Ja, das verlinke ich. Genau, dass wir es den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht ein bisschen vereinfachen.
Das machen wir. Die User Experience, ich, die ist dann ganz genau, hoch.
Weil Holger und ich dann regelmäßig über Teamentwicklung, über unsere Erfahrungen in Vorträgen, Podcasts und so weiter berichten. Das heißt, auch da kann man was mitnehmen und auf diesen Wegen kann man uns, glaube ich, sehr gut und einfach erreichen.
Ich denke auch.
Sehr schön. Dann bleibt mir nur noch mal zu sagen, vielen herzlichen Dank. Wir haben es gerade gesagt, alles in den Shownotes verlinkt. Nachnamen müssen nicht mitgeschrieben werden oder irgendwie gerätselt werden. Alles verlinkt, dann ist es ganz einfach, sich mit euch zu vernetzen. Und ja, herzlichen Dank, dass ihr im Podcast wart und für eure Zeit.
Ja, danke für das Gespräch.
Vielen Dank.